Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir haben zurzeit herausfordernde Zeiten, das muss man einfach so sagen. Die Zinsen sind wieder nach oben gegangen. Wir sind nicht an dem Punkt wie in 2023, als wir die 4% plus hatten, aber wir kratzen an der 4% Marke. Anfang des Jahres waren wir noch bei 3,2% für die 10-jährige Zinsbindung. Das heißt, es ist ordentlich nach oben geschossen. Wir wissen alle, woran es liegt. Das liegt einfach daran, dass die Anleihen jetzt vermehrt von der Bundesrepublik, auch vom Freistaat Bayern übrigens, ausgegeben werden. Die Zinsen sind, also die Anleihenzinsen steigen, die sind schon gestiegen. Und auch wenn der Leitzinssatz gesenkt wurde, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Kreditzinsen für die Immobilien. Deshalb, der Zins ist raufgestiegen. Ich habe mich ausführlich mit allen möglichen Leuten, die sich mit Finanzierungen in meinem Netzwerk beschäftigen, unterhalten und alle gehen davon aus, es wird in diesem Jahr so eine Range sich einpendeln zwischen 3,5 und 4% für die 10-jährige Zinsbindung im Mittel. Kommt natürlich immer drauf an, das weißt du selber, wie ist meine persönliche Bonität und so weiter. So, was heißt das für uns? Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir die Renditen optimieren? Es gibt im Wesentlichen zwei Wege. Du kaufst eine Wohnung mit einer gewissen Underrent oder ein Haus, Mehrfamilienhaus mit einer Underrent. Und dann musst du eben versuchen, im Laufe der Zeit das zu optimieren. Warum Underrent? Weil du das in der Regel billig bekommst, das Haus. Oder sagen wir mal relativ günstig. Jetzt liegt es an dir, das Ganze zu optimieren. Was für Wege haben wir? Der erste Weg führt schon mal direkt nach dem Notartermin über das Restnutzungsdauergutachten. Ja, also in der Regel sind ja Häuser, die jetzt günstiger verkauft werden, älter, mit Mietern, die schon länger drinnen wohnen. Und das heißt beim älteren Haus, wir machen ein Restnutzungsdauergutachten. Du weißt, ich hatte den Jasper hier, der sich da bundesweit mit diesen Restnutzungsdauergutachten beschäftigt und die auch zu einem absolut akzeptablen Preis anbietet. Also in meinen Augen grob fahrlässig, wenn man es nicht macht. Vor allen Dingen, das wird auch akzeptiert. Und ich hatte tatsächlich jetzt ein Schreiben vom Finanzamt bezüglich einer Steuer fürs Haus. Und da stand schon drin, haben Sie ein Restnutzungsdauergutachten, das auch anerkannt wird von uns? Also das Finanzamt hat es schon mit rein. Die zweite Möglichkeit, die mindestens so wichtig ist, eigentlich wichtiger ist, das ist die Mieterhöhung. Nur, das ist nicht so einfach. Ja, also es ist erstens einmal nicht jedem gegeben, dass er den Kontakt zu den Mietern aufbaut. Man muss immer fragen, wie gehe ich das an? Mache ich einen auf harter Hund? Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man die Mieter rausbringt. Oder aber mache ich es einvernehmlich und ich erhöhe die Mieten in Zusammenarbeit oder ja, in Zusammenspiel mit den Mietern. Also ich persönlich bin immer dafür, dass man ein gutes Verhältnis zu Mietern hat, weil das erleichtert das Leben einfach ungemein. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt habe ich heute einen super spannenden Gast dabei. Also ich freue mich total, dass er da ist, der Philipp Netz aus dem hohen Norden, aus Stralsund, aus Rügen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Ute, vielen Dank für die Einladung.
Ja, was macht Philipp? Das ist eine spannende Frage. Du weißt es schon aufgrund dieses Intros. Er beschäftigt sich mit Mieterhöhungen und zwar nicht mit der Keule, sondern, wie soll ich sagen, mit Umarmungen. Kann man das so sagen, Philipp?
Ja, also ich würde sagen, es sind auf jeden Fall Umarmungen auf der Tonspur. Ne? Okay. Also ja, vielen Dank für das Intro. Ich bin der Spezialist für einvernehmliche Mieterhöhung, denn da ist wirklich das Wort einvernehmlich genau der Unterschied. Da werden wir sicherlich gleich auch im Rahmen des Podcasts zu eingehen, wie wir es schaffen, wirklich auch Mieter einvernehmlich, also partnerschaftlich mit der emotionalen Umarmung dazu zu bekommen, auch Verständnis für ihre Vermieter zu entwickeln und ja, im Idealfall auch Mieten mal zu verdoppeln, wenn einfach das die letzten 20 Jahre vergessen wurde, Mieten zu erhöhen. Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, Soll ich mich einmal kurz vorstellen, Ute?
Oder? Bitte. Das wäre ganz großartig. Philipp, erzähl mir einfach mal von dir, von dir persönlich. Woher kommst du? Wie kommt man auf so eine Idee? Bist du Psychologe? Bist du Diplomat? Wie kommt man auf eine Idee, ein so relativ schwieriges Terrain zu beschreiten und sich mit Konflikten auseinanderzusetzen wollen? Bitte, lieber Philipp.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin 37 Jahre alt, wohne im schönen Stralsund an der Ostsee, Familienvater, drei Kinder und eben selber Immobilieninvestor. Also ich habe vor knapp 20 Jahren oder über 20 Jahren inzwischen eine Bankausbildung begonnen, habe dann ganz klassisch erstmal Konzernkarriere gemacht. Am Ende bin ich auf der dritten Führungsebene für mehrere Bundesländer zuständig gewesen. Und habe dann aber für mich festgestellt, dass das nicht meine dauerhafte Erfüllung ist. Habe vor 5 Jahren angefangen, Immobilien zu kaufen. Damals noch ganz rational mit dem Ziel, meine eigene Altersvorsorge in den Griff zu bekommen. Da vielleicht Bausteine aufzunehmen, die etwas besser funktionieren als Lebensversicherung, Aktienfonds etc. Ich hatte natürlich im Bankerleben alles Mögliche gesehen, war auch zeitweise im Private Banking, wo ich halt wirklich auch spezialisiert war auf Vermögensthemen. Aber im Rückblick muss ich sagen, als Banker habe ich eigentlich viel mehr gelernt, Risiken zu bewerten, anstatt Chancen zu sehen. Und dieses Wissen der Immobilien ist dann tatsächlich erst durch Gespräche mit anderen Investoren, Podcasts, damals ja auch Videos, also Immocation war tatsächlich ein Riesentreiber für mich, entstanden. So habe ich meine erste Wohnung 2020 gekauft und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich meine Ziele nachjustieren muss, denn plötzlich habe ich die Wohnung, die eigentlich für 10 Jahre gekauft war, nach nur einem Jahr mit fast 80% Gewinn weiterverkauft, habe dann verstanden, wie das Immobiliengeschäft funktioniert, habe Häuser gekauft und habe mir inzwischen einen Bestand.
Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Lass uns noch mal auf die erste Wohnung zurückkommen. Also du kaufst die erste Wohnung ganz klassisch mit 20% Eigenkapital oder wie hast du es gemacht?
100% Finanzierung. Ich habe tatsächlich die Nebenkosten damals selber bezahlt und das war wirklich eine günstige Wohnung. Die hat, glaube ich, ein paar 50.000 Euro gekostet. War auch eine ländliche Lage hier bei uns. Dann habe ich die Wohnung ein bisschen renoviert, 2.000-3.000 Euro reingesteckt, habe sie aber ortsüblich sehr hoch vermietet. Also da kommen wir schon auf das Thema Miete. Und habe dann quasi...
Also, Entschuldigung, fest vermietet oder Kurzzeit?
Fest.
Okay.
Und habe dann die Rückwärtsrechnung gemacht und überlegt, was könnte diese Wohnung einem Kapitalanleger wert sein, der eigentlich das fertige Paket haben möchte. Und plötzlich war diese Wohnung, die ich irgendwie dann mit über 60.000 All-In in meinem Portfolio hatte, über 90.000 Euro wert und ist zu dem Preis auch verkauft worden, sodass ich da eine sehr gute Marge gemacht habe. Und das Geld habe ich dann genommen und mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft.
Okay, und du musstest ja versteuern. Also du hast ja privat gekauft wahrscheinlich, oder? Wie hast du es gemacht?
Ich habe tatsächlich selbst meine erste Wohnung damals schon in der GmbH-Struktur gekauft.
Ach, das ist ja interessant.
Weil ich eben durch diese ganzen Podcasts und Videos einfach so viel Input aufgenommen hatte, dass ich mir ausgerechnet hatte, für meine Altersvorsorge so 15, 20 Jahre der Case wird der Steuervorteil da sein. Denn ich hatte ja den Plan, auch schon mehr zu kaufen. Dass es am Ende so schnell wird und ich in die Gewerblichkeit einsteige, war damals nicht der Plan. Aber für den Altersvorsorge-Case war damals das GmbH-Szenario für mich deutlich sinnvoller, weil ich eben dieses Zinseszinseffekt über die Steuern hatte oder gehabt hätte.
Ja, ich meine, das finde ich jetzt sehr interessant. Da bist du eine absolute Ausnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist eine Ausnahme, weil, ich meine, man muss es ja auch so sagen, eine GmbH-Gründung ist mit Kosten verbunden und mit Aufwand. Du musst 20.000 Euro Einlage machen, du musst bilanzieren, du brauchst einen Steuerberater, pipapo. Also da muss man schon wissen, hey, es bleibt nicht bei einer Wohnung.
Absolut. Also Ute, reflektiert, heute würde ich es anders machen. Also jeden, den ich heute der startet, dem würde ich sagen, kauf erstmal die ersten 10 Jahre alles, was du hast, privat. Lerne da auch, wie du die Steuern steuern kannst. Und dann kannst du nach 10 Jahren immer noch die Optimierung beginnen und Strukturen machen, GmbH, was auch immer. Das ist auf jeden Fall in der Reflexion meine Sicht der Dinge, weil du einfach auch das Thema Renovierung und Sanierung steuerlich privat viel besser nutzen kannst. Und das habe ich damals bei der GmbH ehrlich gesagt unterschätzt. Deswegen würde ich es heute jedem Anfänger anders raten. Erstmal ganz unkompliziert, privat und ohne viel Schnickschnack.
Ist es quasi dein größtes Learning aus der Vergangenheit? Oder würdest du sagen, das war nur eins meiner Sachen, die ich jetzt vielleicht anders machen würde?
Ich glaube, das ist eher eins meiner Learnings, weil es hat mich jetzt nicht so stark zurückgeworfen. Es ist einfach eine Randnotiz, dass ich sage, ich würde es anders machen. Aber mein größtes Learning ist, glaube ich, tatsächlich das, was auch meine unternehmerische Tätigkeit heute begleitet, nämlich dieses Thema Einvernehmlichkeit, dass man über Einvernehmlichkeit eigentlich alles erreichen kann, wo auch wieder alle eher nur in Risiken denken und sagen, du darfst doch nicht, du sollst doch nicht und du wirst verklagt und alles ist schlecht. Das sehe ich genau anders und das ist definitiv mein größtes Learning im Immobilienbereich. Mit der Einvernehmlichkeit, mit einem guten Miteinander, mit den Mietern kann man im Prinzip alles erreichen und auch alles durchsetzen, was dann irgendwie auch gemeinschaftliche Interessen verbindet.
Danke, Philipp, weil ich sehe es genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Sobald ein Anwalt eingeschaltet ist, kannst du es vergessen. Es gewinnt niemand. Und ich sage das auch immer wieder, versuch das anders zu lösen. Du hast den einen Anwalt, dann hast du den anderen Anwalt. Wer immer verdient, ist der Anwalt. Der hat kein Interesse daran, das so schnell wie möglich zu beenden. Er verdient ja dran. Und die Fronten sind einfach verhärtet. Und vor allen Dingen, du hast es immer auch im Kopf. Ja, das ist ja immer was Negatives im Kopf, das belastet.
Total. Also ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, die Anwälte sind vielleicht am Ende noch zielorientiert, dass man einen Vergleich findet oder ähnliches. Was mich einfach schockiert in meinem Vermieterleben, habe ich jetzt ja auch schon einiges erlebt, ist die Engstirnigkeit der meisten Mieterschutzvereine. Dass dort ja nicht mal ansatzweise auch darauf geachtet wird, was ist denn das Interesse, um zum Beispiel auch ein schöneres Wohnen zu ermöglichen oder ein konfliktfreies Wohnen, sondern aus meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich die größte Herausforderung, dass die Mieterschutzvereine da auch den Mietern manchmal ein Bild skizzieren, was dann wirklich die Stimmung total vergiftet.
Also da stimme ich mit dir zu 100% überein. Ich habe immer das Gefühl, die Mieterschutzvereine, der Mieterbund oder wie sie alle heißen, die sind ideologiegesteuert. Also die sind nicht lösungsorientiert. Die sind im Prinzip nicht für den Mieter. Die sehen nur die nackte Zahl. Ich meine ganz ehrlich, ob ich jetzt 10 Euro oder 12 Euro pro Quadratmeter bezahle und ich gewinne so viel damit, wenn ich das mehr bezahle, das ist doch ganz was anderes, bevor ich sage, hier all in und wir machen jetzt auf totale Konfrontationen. Was macht denn der Vermieter? Was macht denn das mit mir, wenn ich sowas bekomme? Dann denke ich doch nur dran, der muss raus und ich krieg dich raus. Früher oder später, ich krieg dich raus. Weiß nicht, ob du das anders siehst.
Es ist am Ende einfach so, wenn die Beziehung so einen Schiffbruch erleidet, dann fällt es mir als Vermieter auch schwer, positiv zu denken, weil in dem Moment der Mieter mir anscheinend ja auch nichts Gutes möchte und dementsprechend ja auch dem Haus nichts Gutes möchte. Denn aus meiner Sicht haben viele Mieter verständlicherweise nicht den Blick dafür und werden dann durch solche Mieterschutzvereine nochmal darin unterstützt, dass man ja einfach auch so ein Haus auch unterhalten muss. Und kein Haus dieser Welt wird nachhaltig als Zuschussgeschäft funktionieren, weil dann sind wir wieder im sozialistischen System, was ja hier oben oder im Nordosten dieser Republik dazu geführt hat, dass eben auch Immobilienbestände einfach untergewirtschaftet wurden und ganze Altstädte kurz vorm Verfall standen. Und da wünsche ich mir einfach gerade von den Mietervereinen ein bisschen mehr Perspektivwechsel, denn das nehme ich bei vielen anderen Interessenvertretern schon wahr, dass sie auch den Perspektivwechsel regelmäßig üben.
Mhm. Ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich vorher unterbrochen. Wir waren jetzt, das Haus, die erste Wohnung haben wir abgeschlossen. Du hast gewittert erkannt, das ist ein gutes Geschäft. Hast auch erkannt, dass man mit einer Wohnung alleine nicht weit kommt. Und du hast auch erkannt, ich muss erstmal so ein bisschen Eigenkapital aufbauen.
Ja, wobei meine USP sozusagen neudeutsch ist schon, dass ich immer sehr, sehr hohe Finanzierungsquoten habe. Also ich habe eigentlich jedes Objekt, was ich gekauft habe, mindestens zu 100% finanziert, habe in der Regel ab dem zweiten Mehrfamilienhaus dann sogar noch Renovierung, Sanierungskosten aufgenommen Und eben durch die Mietoptimierung habe ich es sogar geschafft, mir auch sogar freie Mittel in der Nachbeleihung zu holen und das nach 2 Jahren, sodass ich einfach ein sehr schnelles Wachstum hinbekommen habe. Wir stehen inzwischen bei knapp 100 Wohneinheiten, die wir im Bestand haben, wollen weiter wachsen und das eben mit einem Eigenkapitaleinsatz. Ich würde schätzen, aber ich bin bestimmt, wenn überhaupt, gerade so sechsstellig. Und dagegen steht eben jetzt ein doch gutes Immobilienportfolio, was dann natürlich langfristig gesehen einfach das Thema Altersvorsorge für mich lange abgehakt hat. Also auch zu mir als privater Hintergrund. Ich habe 3 Kinder, ich bin Familienmensch und ich denke natürlich auch weiter für die nächste Generation. Und da hat mir dann das Immobilienthema einfach einen extremen Rückenwind gegeben. 2022 gab es dann so einen typischen Konzernkonflikt, wo einfach eine Vorgesetzte relativ irrational irgendwie anscheinend Angst hatte, dass ihr jemand zu nahe kommt. Und die Situation habe ich dann für mich genutzt, einfach auch den Abschied aus dem Konzern zu finden, weil mein Ziel war es immer, irgendwann mal Bankvorstand zu werden. Das hätte ich vielleicht auch geschafft, aber ich bin halt eher unternehmerisch geprägt und nicht politisch geprägt. Und möchte halt auch nicht unbedingt jetzt irgendwelche Machtspielchen machen, nur der Sache wegen, sondern mein Ziel war es immer, Erfolg zu haben und auch Mehrwerte zu schaffen und das im Unternehmen. Und so bin ich dann eben 2023 in die Selbstständigkeit gestartet. Hatte da auch so ein Schlüsselerlebnis, denn ich habe am Anfang Häuser für mich selber optimiert, habe sie gekauft, habe mit den Mietern Lösungen gefunden, sodass in der Regel meine Häuser nach wenigen Jahren nahezu die doppelten Mieteinnahmen hatten. Da waren sicherlich hier und da auch mal Leerstände dabei, aber im Wesentlichen war der Schlüssel auch mit den Bestandsmietern eine Lösung zu finden. Und dann habe ich das erste Mal für einen Dritten gemacht. Das war eigentlich auch eine kuriose Situation, weil ich hatte von dem Investor schon mal ein Haus gekauft und hat er mir das zweite angeboten. Und es passte nicht in mein Portfolio, aber ich musste in dem Moment kreativ werden und wollte irgendwie doch an dem Deal mitverdienen und habe ihm dann vorgeschlagen, dass ich ihm das Haus optimiere und wir einen Käufer finden, der mehr dafür bezahlt. Er hat in dem Moment, glaube ich, selber nicht so richtig dran geglaubt. Deswegen haben wir da eine sehr wohlwollende Mehrerlösvereinbarung zu meinen Gunsten geschlossen. Ihm war es wichtig, dass er seinen Mindestpreis bekommt, den ich schon als hoch empfand damals. Und am Ende des Tages haben wir das Haus optimiert, haben Mietergespräche geführt, einmal das Treppenhaus ein bisschen renoviert und haben das Haus, ich glaube, für 200.000 Euro am Ende mehr verkauft. Und da ist dann für mich alleine ein Mehrerlös von um die 150.000 Euro entstanden. Und das war natürlich dann auch ein riesen Gamechanger für mich, dass ich verstanden habe, was da auch an Potenzial hintersteckt, sowas für Dritte zu machen. Und ja, das war dann sicherlich der Grundstein für dieses Thema Mietergespräche als Dienstleistung.
Aber das war jetzt eigentlich eine Maklertätigkeit, ja? Wenn du sagst, du optimierst das, du machst eine Mehrerlösklausel, du suchst einen Käufer, das ist ja eine klassische Maklertätigkeit, oder?
Na, der Verkauf am Ende sicher, aber der Weg dahin. Wir hätten ja diesen Mehrerlös nicht generiert, wenn ich nicht die Mietergespräche geführt hätte und wenn ich nicht das Objekt optimiert hätte. Es war in dem Moment natürlich ein Abrechnungsmodell wie einem Makler, da hast du recht, das machen wir heute in der Regel anders.
Okay, also toll. Ich meine, du bist wirklich jemand, der hat das Unternehmergehen, sage ich mal, weil du hast recht, in Konzernen, du musst politisch agieren, das ist einfach so. Du musst schauen, wer nützt dir, wer schadet dir, wie mache ich es am besten, das ja in Unternehmen hochzukommen, in Konzernen, das bedarf immer einer gewissen politischen Orientierung, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt. Insofern, und als Unternehmer bist du halt frei, du hast alle Chancen, alle Risiken. Was ich jetzt auch noch einen ganz tollen Satz fand von dir, war der, dass die Banken die Risiken sehen und nicht die Chancen. Dass du auch in der Bank ganz klassisch darauf getrimmt wirst, hier nach dem faulen Ei zu suchen und nicht zu sehen, hey, das kann ja großartig werden. Und das ist schon ein Problem, mit dem wir kämpfen, sowohl als Investoren als auch als Makler. Gerade zu der Zeit jetzt, also die Banken sind sehr restriktiv und ich glaube persönlich nicht, es gibt keine Bubble. Es gibt in meinen Augen keine Bubble in Deutschland, keine Immobubble, die jetzt platzen kann, nicht mit unseren Agieren der Banken, zumindest der örtlichen Banken. Also kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich sehe, was alles abgelehnt wird, wo ich mir manchmal denke, hey, schau doch genau hin. Da kannst du nicht einfach hergehen und sagen, ich arbeite nach den Ertragswertverfahren und der Beleihungswert ist so und so unten. Das ist schade. Das finde ich wirklich sehr schade. Und ich weiß es nicht, meinst du, da gibt es dann irgendwann jetzt mal bei den Banken einen Richtungswechsel, dass sie das anders sehen? Oder glaubst du, dass das einfach so weitergegangen ist, seit du die Bank verlassen hast?
Also ich glaube, es wird eher noch schlimmer, denn die Regulatorik stellt den Banken auch viele Herausforderungen. Aus Bankersicht muss ich sagen, oft können sie gar nichts dafür, weil sie einfach auch dann die Geisel der Politik sind, die dann über irgendwelche Aufsichtsanforderungen etc. wieder irgendwelche neuen Kennzahlen erfüllen müssen. Und sei es jetzt ESG als neues Thema, was dann über die Banken durchgeboxt werden muss, wo man eigentlich ja eher politisches Versagen dran sieht.
Könntest du das kurz erklären?
Also ESG sind ja diese Nachhaltigkeitskriterien, wo man ja versucht, die auch aus gutem Hintergrund zu etablieren, damit eben die Unternehmen und auch die Endkunden nachhaltiger werden. Wobei das ja auch so ein geflügelter Begriff ist. Da geht es um soziale Themen, da geht es um Klimaschutz etc. pp. Und am Ende schafft die Politik es nicht, auf normale Wege durchzusetzen. Also versucht sie, die Finanzierungsströme von Unternehmen zu lenken, indem man den Banken als Pflicht auferlegt, dass sie darauf achten müssen, solche Sachen einzuhalten. Das heißt, das Unternehmen bekommt die Kredite nur noch, weil die Bank von der Aufsicht dazu aufgefordert wird, solche Kriterien einzuhalten. Jetzt könnte man auch sagen, der Gesetzgeber hat versagt, weil er schafft es nicht, es auf anderem Wege so klar zu regeln, dass die Unternehmen sich dran halten müssen. Also steuert er die Finanzströme. Und das ist meiner Meinung nach ein großes regulatorisches Problem, was Banken oft haben. Zum Glück gibt es halt viele Banken und wir haben eben auch eine Vielfalt an Sparkassen und Volksbanken, die da auch sehr pragmatisch mit umgehen. Aber hätten wir nur die Großbanken dieser Welt, die sehr, sehr eng reguliert werden, sei es Deutsche Bank, Commerzbank und Co., dann wäre, glaube ich, das ganze Immobiliengeschäft, so wie ich es auch habe und wie viele es leben, ja, zum Untergang verurteilt, weil einfach die ganze Regulatorik das so verkomplizieren würde.
Wow, ja. Ich meine, unser Gespräch ist ja zweigeteilt. Einmal möchte ich dich kennenlernen oder dich vorstellen als Investor, als wirklich jemand, der es geschafft hat. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich meine, innerhalb von 5 Jahren 100 Einheiten hier im Bestand zu haben und das in einer Zeit, in der es ja diesen Zinsumbruch gab. Und da muss man auch fairerweise sagen, da haben manche ordentlich Federn gelassen, beziehungsweise die sind über die Wupper gegangen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dein Businessmodell. Und jetzt lass mich doch noch mal kurz auf dich eingehen als Investor, weil ich weiß, dass das unfassbar interessant ist für viele. Und wenn du sagst, okay, du hast es dann die Mehrfamilienhäuser gekauft, du hast immer 100% finanziert, dann hast du ja doch viele Schulden gehabt. Hast du das dann immer langfristig gemacht oder wie agierst du? Oder wie war das, als dann die Zinsen gestiegen sind?
Also mich hat der Zinsanstieg kalt erwischt. Ich war sehr opportunistisch, sehr chancenorientiert und hatte, wenn ich zurückblicke, Ende 2022 hatte ich, glaube ich, mehr variable Schulden als festgeschriebene. Das heißt, mitten im Zinsanstieg war ich variabel und ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren es fast 3 Millionen Euro, die dann plötzlich 6, 7% kosteten, weil einfach der Zinssatz hochgegangen ist. Und auch da habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, wie kann ich meine Einnahmen steigern, damit ich dem davonlaufe. Also es war immer eher die Chance, die ich präferiert habe, als das Risiko. Ich habe dann gezielt auch ein Haus verkauft, musste leider in der Phase ein bisschen die Marge reduzieren, aber habe trotzdem guten Gewinn damit gemacht. Ich habe ein Haus, was wir auch verkaufen wollten, wo der Verkauf nach einem halben Jahr nicht funktioniert hat. Das haben wir dann umgewidmet und haben es jetzt in die Monteursvermietung gegeben, damit wir das Haus auch Cashflow positiv im Bestand behalten für 5 Jahre und dann gucken wir mal nach 5 Jahren weiter. Und ich habe in einem anderen Haus dann einen kleinen Aufteiler gestartet. In der Übergangszeit habe ich eben genau meine Dienstleistung ausgebaut, um den Cashflow zu steigern, um einfach diese gestiegenen Anforderungen zu umgehen sozusagen. Aber ich musste zum Glück noch kein Projekt unterm Strich dann mit Verlust verkaufen, weil ich immer Lösungen gefunden habe, diese Projekte dann anderweitig zu entwickeln oder zumindest temporär den negativen Cashflow anderweitig aufzufangen.
Weil ich meine, mich hat es ja auch damals erwischt, ja. Ich hatte dann plötzlich statt 2.000 Euro Zinsen 6.000 Euro Zinsen im Monat. Fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig witzig. Und da muss man sich tatsächlich was einfallen lassen. Ja? Ein probates Mittel, wie du sagst, ist, dass man einfach was verkauft, dass man einfach schaut, dass man wieder Cashflow hat, dass man ein paar Sachen bedienen kann. Und das andere ist, dass du sagst, okay, du ersteigerst die Erträge, aber da musst du ja dann doch, wie war denn das mit den Banken? Sind die dich nicht angegangen und haben gesagt, hey, Herr Netz, jetzt hier, was haben Sie für einen Wert und was steht dem dagegen an Schulden? Und Ihre Schulden steigen nun um 300%. Wie war denn das?
Also offen gesagt haben die Banken mich eigentlich in Ruhe gelassen, da ich immer alles pünktlich und ohne Probleme bedient habe und ich auch ein sehr, sehr meiner Meinung nach gutes Reporting habe, wo ich meinen Banken sowieso spätestens alle halbe Jahre eine Vermögensaufstellung liefere und diese Vermögensaufstellung mit Portfolioberechnung und allem war zu jeder Zeit positiv. Das heißt, ich konnte immer kompensieren und konnte den Banken zeigen, dass selbst bei einzelnen Häusern, die natürlich tief negativ waren, was den Cashflow angeht, es durch andere Häuser kompensiert wurde. Und es war bei mir immer so, ich habe nie bis heute aus dem Bestand Geld rausgenommen. Ich habe immer mein Geld nebenbei verdient, sei es aus der Anstellung am Anfang oder dann aus der Dienstleistung. Aber meine Investments an sich sind weiterhin ein geschlossener Kreislauf, der dafür sorgt, weiter zu wachsen oder eben solche Ungewicht oder wie sagt man, solche Unwucht auch mal temporär auszugleichen, wenn auch mal Leerstand ist oder irgendwas dergleichen. Und vielleicht noch zum Bestand. Also ich habe ja tatsächlich meinen größten Bestandsaufbau nach dem Zinsanstieg gemacht. Ich hatte, glaube ich, so Ende 22 hatten wir um die 50 Einheiten im Bestand. Dann haben wir wieder 10 verkauft. Und dann sind jetzt eben durch den Verkauf etc. sind jetzt nochmal 50 dazugekommen, die wir dann eben in 2023 und jetzt gerade 2024, 25 angekauft haben. Und da stehen dann auch eben, ich glaube, das teuerste Darlehen, was ich habe, liegt bei 5,0%. Ist zwar nur auf 3 Jahre festgeschrieben, aber auch das funktioniert.
Cool. Wirklich sehr cool. Machst du das proaktiv, dass du so eine Vermögensaufstellung schickst oder haben die das eingefordert? Oder was würdest du denn empfehlen? Sollte man das machen?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man es machen soll. Denn es ist für den eigenen Überblick extrem wichtig, dass man auch seine eigenen Zahlen nicht nur sich im Gedanken schön rechnet, sondern auch mal hart aufschreiben muss. Mhm. Und meine Banken haben es teilweise aber auch eingefordert, dass sie das von Zeit zu Zeit sehen wollen.
Und finde ich einen guten Hinweis, wirklich super. Und wie ist es jetzt? Du bist ja wirklich rasant gewachsen, das muss man einfach sagen. Und dennoch, die Nebenkosten, so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du immer aus dem Cashflow bezahlt. Also aus dem, was du an Einnahmen hattest in der GmbH, ist das richtig?
Nicht ganz. Also ich habe teilweise auch die Nebenkosten dann über Privatdarlehen, Family and Friends, Netzwerk etc. eingebracht. Also gerade mein letztes Co-Investment, da haben wir jetzt ein Objekt zu zweit gekauft mit 30 Einheiten. Da bin ich effektiv mit 0 Euro Eigenkapital drin.
Okay. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen die hohe Kunst. Ja. Entschuldigung. Es ist die hohe Kunst zu sagen, okay, ich habe diesen Co-Investor, ich hole mir Geld auf diese Weise. Weil eines der Themen ist schon immer, wie komme ich an mehr Eigenkapital? Und das ist, es gibt so eine, ich will nicht sagen kritische Grenze, aber oft ist es bei den meisten ist es so, nach 2, 3 Objekten bist du am Ende.
Ja.
Da bist du am Ende mit deinem Eigenkapital. Du hast vielleicht einen positiven Cashflow oder auch nicht. Es kommt da immer darauf an, wo wohnst du? Wie sind die Mieten überhaupt? Manches Langfrist-Invest, muss ich schon sagen, kaufe ich lieber ein bisschen teurer ein, weiß aber, es ist die nächsten 30 Jahre safe. Ja, da kann nichts passieren. Andere wieder, da hast du zwar eine Top-Rendite, aber du weißt auch, hey, das musst du dann irgendwann mal bald abstoßen.
Also ich bin auf jeden Fall eher Kategorie 2. Ich kaufe immer nach Rendite und das Thema Eigenkapital kann man aus meiner Sicht nur lösen, indem man entweder hier und da mal handelt und auch wieder was verkauft oder indem man halt wirklich nebenbei versucht, über Dienstleistungen und kleinere Aktivitäten im unternehmerischen Sinne einfach auch die Einnahmen zu steigern. Also gerade das Thema Mietoptimierung, so wie wir es machen. Ich sage mal zu einigen, das ist das neue Fix und Flip, weil du natürlich da auch eine Dienstleistung hast, die eine sehr hohe Nachfrage erfährt, aber eben auch attraktiv für den, der es ausführt, Einnahmen ermöglicht und für den, der es nutzt, Wertsteigerungen in viel, viel höherem Maße umgesetzt werden.
Also ich meine, weißt du, ich bin ja Maklerin, ist klar. Und wenn eine Wohnung vermietet ist, ein Haus vermietet ist, das hat immer einen Abschlag. Und je nachdem, wie groß das Delta ist zwischen der Miete, die reinkommt, und zwischen der Miete, die man erzielen könnte, desto niedriger ist der Kaufpreis. Das heißt, wir hatten ja ein Vorgespräch. Ich finde das auch großartig für Kollegen von mir, ja. Oder so als Beigeschäft, ich meine, es gibt das Fix und Flip, da klar, da muss es leer sein, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man was kauft, wenn man es relativ günstig bekommt und dann wieder verkauft, ohne dass man irgendwas macht. Und ich finde, dann ist genau das das ideale Mittel. Denn, und das muss ich sagen, das hat mich eigentlich am allermeisten fasziniert an eurem Geschäftsmodell, an deinem Geschäftsmodell. Es ist erfolgsorientiert. Und ich arbeite ja auch erfolgsorientiert und es gibt auch viele, die erfolgsorientiert arbeiten und ich kriege jedes Mal einen Vogel, wenn dann die Leute schon immer Cash verlangen, bevor die noch irgendeinen Strich getan haben und ich weiß gar nicht, hey, ist der wirklich so gut, wie er tut oder nicht? Und bitte erzähl doch einfach mal hier ganz kurz zu deinem, ja, zu deinem Geschäftsmodell.
Ja, sehr gerne. Also wir haben, also ich habe diese Dienstleistung jetzt seit mehreren Jahren genutzt und etabliert und mich haben zunehmend Anfragen bundesweit erreicht. Da ich aber Familienmensch bin und eben auch gerne mit meinen Kindern hier Zeit verbringe, möchte ich nicht 24/7 durch die ganze Republik tingeln. Deswegen haben wir daraus ein Unternehmen gemacht. Das Unternehmen ist die Mieteinander GmbH. Diese Mieteinander GmbH hat Kooperationspartner, die bundesweit Mietergespräche als Service anbieten. Das heißt, ein Vermieter kann uns buchen, damit wir in seinem Haus Mietergespräche persönlich durchführen, also auch mit einer sehr hohen Wertschätzung Zeit in dem Haus investieren. Und das Ziel der Mietergespräche ist in der Regel, dass man die Miete anpassen möchte. Denn das ist das primäre Interesse neben dem Erhalt des Hauses für den Vermieter. Und wir haben da ein sehr, sehr gutes System entwickelt, was am Ende Win-Win-Situation für beide Seiten schafft. Denn der Vermieter muss keine Zeit investieren. Der Mieter bekommt persönlich ein Gespräch, Wertschätzung. Er wird überhaupt mal gefragt, was ihm wichtig ist. Denn wir bekommen natürlich am Ende nur die Mieterzustimmung, wenn auch er versteht, dass er Vorteile daraus zieht. Und so führen wir persönliche Mietergespräche, sorgen im Schnitt dafür, dass die Mieten 30-40% angehoben werden dürfen und das mit einer Erfolgsquote von 70-80% unserer Gespräche, sodass Eigentümer eine Dienstleistung an uns auslagern können, die sie meistens nicht selber ausführen wollen oder vielleicht auch zeitlich nicht können oder auch selbstreflektiert sagen, ich bin nicht der kommunikative Typ, ich könnte mich da jetzt nicht hinsetzen und eine Lösung finden, sondern ich hätte da, weiß ich nicht, vielleicht auch Hemmungen davor, was auch okay ist, denn nicht jeder ist ja in dem Moment auch für sowas geeignet. Und diese Dienstleistung, wie du schon angedeutet hast, bieten wir mit voller Überzeugung an und sagen, wir bekommen nur Geld, wenn auch wirklich ein Mehrwert entsteht. Und das ist dann am Ende in der Abrechnung sehr einfach. Wir sagen nämlich, die Mieterhöhung, die durchgesetzt wird für 12 Monate, hochgerechnet, ist unsere Provision. Also kannst du sagen, Faktor 1 der Mieterhöhung bekommen wir und den üblichen Marktfaktor, ich sag mal irgendwo 15-25, je nach Standort, den bekommt der Eigentümer per sofort in seine Ertragsrechnung, denn der Cashflow steigt ab sofort und die Wertermittlung in jedem weiteren Bankgespräch, in jeder Verkaufsverhandlung etc. bekommt plötzlich einen richtigen Rückenwind, wenn da 30-40% mehr Mieteinnahmen dran stehen.
Also ganz ehrlich, Philipp, dafür rolle ich dir den roten Teppich aus, ja, dass mal jemand hergeht und dieses Standing hat und zu sagt, wir sind so von unserer Dienstleistung überzeugt, dass wir erfolgsabhängig arbeiten. Du musst nicht gleich mal so und so viel im Voraus hinlegen. Nein, wenn wir Erfolg haben, dann bezahlst du uns. Und das kann man echt nicht hoch genug hängen. Das muss ich wirklich so sagen. Und diese Erfolgsquote von 70-80%, die ist natürlich ja großartig. Wie geht ihr damit um, wenn dann ein Mieter doch, sagen wir mal, sehr restriktiv ist? Weil du sagst, also oder anders, was ist mit den anderen 20-30%? Was ist da?
Also Einvernehmlichkeit, wie der Name sagt, beruht ja immer daraus, dass man eine Lösung findet. Und es ist natürlich utopisch, mit jedem eine Lösung zu finden, weil dafür sind die Menschen zu verschieden. Wir hatten ja jetzt in unserem ersten Teil des Podcasts auch so ein paar Herausforderungen besprochen. Und also es gibt natürlich immer wieder Konstellationen, wo wir nichts erreichen können. Das fängt manchmal schon damit an, dass wir einfach nicht in der Lage sind, einen Termin mit dem Mieter zu vereinbaren, weil niemand aktuelle Kontaktdaten hat, auf Briefe, auf Klingeln, auf jegliche Kontaktversuche nicht reagiert wird. Da haben wir keine Chance, weil mit dem, wo wir natürlich auch keine Fragen stellen können, keine Lösung finden können, da finden wir dann auch keine Möglichkeit, einvernehmlich überdurchschnittlich zu erhöhen. In dem Moment unterstützen wir aber den Eigentümer dann auf dem klassischen Wege eine schriftliche Mieterhöhung mit geltenden rechtlichen Standards und natürlich auch dem maximal möglichen durchzusetzen. Das heißt, auch das würde dann am Ende in die Quote zumindest als Erfolg reingehen, wenn man es auf dem schriftlichen Wege hinbekommt. Es gibt aber eben auch Mieter, da muss man ehrlich sagen, die sind gerade frisch eingezogen. Da sind die Mieten ortsüblich und da würden wir dann auch gar keine großen Möglichkeiten haben, eine ortsübliche Miete, die höher ist, zu argumentieren. Sowas ist natürlich auch Fairness. Da würden wir dann auch gar keine Erhöhung ansetzen, wenn der gerade auch ortsüblich zahlt. Unser Punkt sind meistens wirklich die Mieter, die langjährig in einem Haus wohnen und wo einfach auch die Mieten über die Jahre vergessen wurde, an die Kosten anzupassen. Und wenn dann jemand eben auch im Gespräch keine Mehrwerte findet, er auch keine Zustimmung uns gegenüber signalisiert und auf dem schriftlichen Wege auch das Potenzial nicht da ist, dann ist das so. Dann sind wir da relativ reflektiert, weil wir wollen und können niemanden zu irgendetwas zwingen.
Das heißt, in so einem Fall würdet ihr dann euren potenziellen Auftraggeber oder Auftraggeber sagen, hey, du müsst einen anderen Lösungsweg finden. Entweder du machst es klingt so böse, aber eine Entmietung. Also du schaust, dass der halt dann, es gibt ja solche und solche Mieter. Ja? Und sagen wir mal, die ganz Renitenten, die wenig zahlen, die will niemand haben. Ja, wenn sie renitent sind und dann wenigstens gut zahlen, dann geht es ja doch. Ja. Aber die andere Kombi ist halt nicht unbedingt so attraktiv.
Also es gibt natürlich Extremfälle. Also ich hatte jetzt auch schon Häuser, da hat sich gefühlt schon, bevor ich mit irgendeinem gesprochen habe, so eine Art Treppenhausgewerkschaft gebildet, die der Meinung war, alles ist schlecht und es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise zu kommunizieren, eine Lösung zu finden. In solchen Fällen, genau wie du sagst, würde ich natürlich dem Eigentümer immer raten und empfehlen, alle Möglichkeiten zu prüfen, dass man einfach auch dem Mieter vielleicht nochmal klar macht, dass hier einfach Augenhöhe notwendig ist. Ob das jetzt im Extremfalle, also Entmietung ist immer so ein schweres Wort, aber ich finde es zumindest wichtig, den Mieter aufzuklären, dass eine Bewirtschaftung eines Mehrfamilienhauses keine einseitige Geschichte ist, sondern dass der Mieter auch seinen Beitrag leisten muss. Ansonsten ist einfach dauerhaft keine Basis für ein gutes Miteinander da.
Mhm. Du hast vorher gesagt, dass die Vermieter das jahrelang schleifen haben lassen. Also ich kann dir aus Erfahrungen berichten, die meisten scheuen sich davor, mit den Mietern, also die Miete zu erhöhen, wenn sie einen relativ guten Kontakt haben. Ja? Die wollen nicht dastehen als der Böse. Das wollen sie einfach nicht. Die wollen der nette Vermieter sein und die hören und sehen ja nichts, weil es ist ja klar, wenn ich eine günstige Miete habe, dann werde ich den Teufel tun und werde wegen jedem Tropfen den Wasserhahn hier anrufen. Und die Vermieter wollen in der Regel in Ruhe gelassen werden. Die wollen nicht ständig Anrufe haben. Das heißt, die sagen, na okay, dann ist es oft abbezahlt schon oder nur noch ganz geringe Schulden drauf. Das heißt, sie haben es nicht nötig, in Anführungszeichen. Ja, die sagen halt, na ja, wenn er dann mal auszieht, der Mieter, dann erhöhen wir die Miete. Manchmal klappt sowas, aber ganz ehrlich, die bleiben dann zum Teil Jahrzehnte, weil warum soll sie denn ausziehen, ja? Und das finde ich großartig, dass dann quasi eine Institution dazwischen geschaltet ist, die vollkommen emotionslos in Anführungszeichen das angeht, die halt einfach nicht diese emotionale Bindung hat. Dir ist es wurscht, wenn der sagt, hey, du bist ein Depp, so ungefähr, du willst meine Miete erhöhen. Den Vermieter trifft es persönlich. In kleineren Ortschaften sind die dann noch dazu vielleicht noch, haben sie Angst davor, dass gesprochen wird drüber. Es ist wie wenn jemand ein Haus verkauft. Der hat auch keine emotionale Distanz. Ja? Deswegen kommt ein Makler ins Spiel, weil ich habe keine emotionale Bindung zu irgendwelchen Häusern und Wohnungen, die ich verkaufe. Und deswegen kann ich ganz anders mit den Interessenten zum Beispiel sprechen. Ja? Wenn da einer kommt und sagt, dieser Schrank ist super hässlich und der andere hat, was weiß ich, 10 Jahre daran abbezahlt an den Schrank, dann fällt der in Ohnmacht. Ja, und denkt sich, der nicht. Und das finde ich, deswegen ist es für Privatleute so auch so großartig. Natürlich für Institutionelle sowieso, also die ja jetzt einfach als Investoren unterwegs sind und die tatsächlich Zeitmangel haben. Aber eben auch für Private, die dann sagen, hey, ich habe damit nichts zu tun, das machen die. Und sorry, du kannst da irgendwas erfinden. Ja. Die Bank hat gesagt, was ja auch stimmt zum Teil, du musst die Mieten optimieren und so weiter.
Ja, also das ist genau das Thema. Ich verstehe das total und viele Eigentümer reagieren genauso, wie du es gerade gesagt hast. Die haben sowieso die Angst, dass sie schon der Reichste im Dorf sind, weil sie Hauptvermieter sind. Und da muss man aber dann wirklich auch realistisch sein, auch wenn das Haus abgezahlt ist, wird es irgendwann entweder verkauft oder es kommen die nächsten Sanierungen, weil da haben wir ja auch einen gewissen Lebenszyklus, dass eigentlich jedes Gewerk alle 30 Jahre einmal durchkommt. Und das ist halt das, was dann ausgeblendet wird, weil natürlich ist das Haus abgezahlt, aber die Kosten für das Gewerk sind eben auch in 30 Jahren dann mal wahrscheinlich 5-mal so hoch, wie es vorher der Fall war. Und das merken halt viele immer erst dann, wenn die Sanierung vor der Tür steht. Und deswegen haben wir ja auch viele Verkäufe, die dann eher so ein bisschen aus der Problemsituation heraus entstehen. Entweder möchte ich mich nicht mehr damit beschäftigen, altersbedingt, oder auch ich kriege plötzlich ein Handwerkerangebot und die Heizung, die vor 20 Jahren 5.000 Mark gekostet hat, oder Euro damals ja schon, die kostet halt plötzlich 50.000 in der heutigen Zeit. Und deswegen kann ich wirklich auch nur jeden Vermieter immer wieder nur darauf hinweisen, dass es eigentlich wirtschaftlich total gefährlich ist, die Kosten einfach auszublenden und zu sagen, es läuft ja alles, es funktioniert. Denn jedes Mehrfamilienhaus ist ja wie ein kleines Unternehmen. Und das ist auch immer ein gutes Argument bei den Mietern. Es ist ja heute nun mal so, die Handwerker schreiben die Löhne aus 2025 ran. Da kommt ja keiner mehr zu den Löhnen aus 2010 arbeiten. Und so ist es aber teilweise in der Mietkonstellation, dass diese Erwartungshaltung da ist.
Philipp, uns die Zeit rennt. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut. Wir haben jetzt ein bisschen was über dich persönlich erfahren, was ich immer ganz gut finde, weil man muss immer wissen, wer ist denn der Mensch, der da dahinter steht? Wie ist sein Mindset? Wie ist seine Persönlichkeit? Also ich tue mir leichter, dass ich da mit solchen Menschen Geschäfte mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte an dieser Stelle eben abbrechen und die nächste Folge, wenn du so willst, die machen wir, da möchte ich mit dir eingehen auf die Mietpreisbremse, dass wir darüber sprechen, wie gehst du damit um und ein paar ganz praktische Tipps. Aber ich glaube, dass du heute ganz, ganz viel gelernt hast von Philipp und ich bin davon überzeugt, dass du ihn auch großartig findest. Es ist bundesweit, also bitte, unten stehen die Links. Melde dich bei Mieteinander, bei der Firma von Philipp. Wir gehen, wie gesagt, in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr auf dieses ganze Businessmodell ein. Aber ich finde, das kann ein absoluter Gamechanger sein bei den Renditen, sowohl im Verkauf als auch bei der Vermietung. Philipp, vielen Dank. Danke, dass du mein Gesprächspartner heute warst. Und wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir so weiter.
Vielen Dank, Ute.